Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Wir retten den Euro, aber wir sagen noch nicht wie und wann, sagt Notenbankchef Mario Draghi. Ich gebe auf, sagt der Syrien-Sondergesandte Kofi Annan. Der auf Syrien spezialisierte Islamwissenschaftler meint:
What we are witnessing today is already some kind of sectarian civil war.
Was wir heute sehen, ist ein religiöser Bürgerkrieg. Wir wollen eine bessere Qualität, auch durch den Gotthard, das sagt die SBB und lässt dafür eine Viertelmilliarde Franken springen. Und Natur oder Business, das ist oft ein Dilemma, besonders deutlich zeigt es sich in der kalifornischen Wildnis. Echo der Zeit, am Mikrofon, Roman Fillinger. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank bleibt auf Rekordtiefen 0,75% und die EZB behält sich Interventionen vor. EZB-Präsident Mario Draghi wurde weniger konkret als erwartet, Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Mario Draghi machte unmissverständlich klar, der Euro ist nicht rückgängig zu machen.
The Euro is irreversible.
Spekulationen gegen den Euro seien inakzeptabel. Dagegen müsse resolut vorgegangen werden.
They need to be addressed in a fundamental manner.
Die EZB behält sich vor, zu unkonventionellen Mitteln zu greifen. Mit unkonventionellen Mitteln meint Draghi, dass die EZB erneut Staatsanleihen kaufen könnte, doch nicht ohne Bedingungen zu stellen. Diese Staaten müssten zuvor beim Euro-Rettungsschirm einen Hilfsantrag gestellt haben. Draghi erklärte, sie würden in den kommenden Wochen die Modalitäten dazu ausarbeiten. Mario Draghi unterstrich zudem, auch wenn nicht ganz alle mit einem Kauf von Staatsanleihen einverstanden seien, zum Beispiel der Chef der Deutschen Bundesbank Jens Weidmann, sei sich der EZB-Rat in einem einig, darin alles Nötige zu unternehmen, um den Euro als stabile Währung zu bewahren.
The endorsement to do whatever it takes to preserve the euro as a stable currency has been unanimous.
Die europäischen Märkte haben auf die Ankündigung Draghis enttäuscht reagiert. Den Händlern waren sie zu wenig konkret. Die Börsen in Frankfurt, Paris oder auch Madrid schlossen deutlich im Minus. Der Euro sackte gegenüber dem Dollar ab.
Wie Draghis Aussagen zu werten sind, darüber sprechen wir hier im Echo der Zeit. Gleich nach den Nachrichten mit Roland Luder.
Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Kofi Annan, gibt seinen Posten ab. Das gab UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon bekannt. Annan sagte, er habe nicht die Unterstützung erhalten, die es in der schwierigen Situation gebraucht hätte. Annan war vor rund einem halben Jahr von der UNO und der Arabischen Liga beauftragt worden, im Syrien-Konflikt zu vermitteln. Er hatte einen Mehrpunkteplan für einen friedlichen Übergang in Syrien unterbreitet. Doch seine Vorschläge wurden von beiden Seiten nie richtig umgesetzt. In der neuen ägyptischen Regierung beherrschen hohe Militärs wichtige Ministerien, wie Medien berichten. Verteidigungsminister bleibt Feldmarschall Tantawi, der auch Vorsitzender des obersten Militärrates ist. Auch der neue Innenminister ist ein hoher Militär. Das Informationsministerium, das weitreichende Macht über die ägyptischen Medien hat, übernimmt ein Muslimbruder. Auch das Erziehungsministerium geht an einen Muslimbruder. Der rumänische Präsident Traian Băsescu bleibt vorerst suspendiert, obwohl am Sonntag seine Amtsenthebung in einer Volksabstimmung gescheitert ist. Das rumänische Verfassungsgericht will nun prüfen, ob die Abstimmung gültig war. Die spanischen Behörden haben drei mutmaßliche Al-Qaida-Terroristen festgenommen. Laut dem spanischen Innenminister gibt es klare Indizien, dass die drei Anschläge in Spanien oder anderen Ländern ausführen wollten. Sie hätten genug Sprengstoff in ihrem Besitz gehabt, um einen Autobus zu zerstören. Zwei der Festgenommenen stammten aus ehemaligen Sowjetrepubliken, der dritte sei ein Türke. Laut Medienberichten vermutet die Polizei, dass die drei in einem Terroristenlager in Pakistan ausgebildet worden waren. Die SBB hat beim Alstom-Konzern 8 Neigezüge bestellt, die ab 2015 auf der Gotthard-Strecke eingesetzt werden sollen. Die Züge mit je 430 Plätzen kosten rund 250 Millionen Franken. Sie ersetzen die pannenanfälligen Cisalpino-Züge der ersten Generation. In der Schweiz dürften die Preise bis Ende Jahr im Schnitt um 2,4% sinken. Davon geht die Konjunkturforschungsstelle BAK Basel aus. Wegen des schwachen Euros zahlen die Detailhändler beim Einkauf im Ausland weniger und damit sinken auch die Preise für die Kunden in der Schweiz. Billiger werden dürften Nahrungsmittel, Kleider und elektronische Geräte. Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hat im ersten Halbjahr 170 Millionen Euro Minus gemacht. Und bei der Lufthansa-Tochter Swiss halbierte sich der Gewinn gegenüber dem Vorjahr auf noch fast 50 Millionen Franken. Der Umsatz stieg um 9%. Beide Airlines beförderten seit Jahresbeginn mehr Fluggäste als zuvor. Der Dachverband der Gewerkschaften Travail Suisse verlangt für seine Mitglieder mehr Lohn. Abgesehen von der Maschinenindustrie und dem Tourismus seien die Schweizer Unternehmen in guter bis sehr guter Verfassung, begründet der Verband seine Forderungen. Nach der Lohn-Nullrunde im letzten Jahr seien nun in diesem Jahr höhere Löhne gerechtfertigt. Bald leben in der Schweiz mehr als 8 Millionen Menschen. Das Bundesamt für Statistik geht davon aus, dass die 8-Millionen-Grenze noch in diesem Sommer überschritten wird. Damit hat sich seit 1860, also in den letzten 150 Jahren, die Bevölkerung mehr als verdreifacht. Beim Olympischen Tennisturnier in London ist zurzeit das Viertelfinalspiel zwischen Roger Federer und dem US-Amerikaner John Isner im Gang. Federer gewann den ersten Satz mit 6-4. Im zweiten Satz führt Isner 4-3. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.407 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.818 Punkten minus 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 2014 gehandelt, der Dollar zu 98,94 Rappen. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht gibt es einige Gewitter, morgen Freitag Sonne und Quellwolken gemischt und vor allem in den Alpen noch Schauer. Es wird 25 bis 29 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Wohin rudert Draghi? Wir sprechen über den Kurs der Europäischen Zentralbank. Wohin driftet Syrien? Wir sprechen über Kofi Annans Abgang und über die Rolle der Religion in Syrien. Wohin steuern die Ägypten? Wir sprechen über die neue Regierung in Kairo, die so neu nicht ist. Dann ciao ciao Cisalpino und bye bye Austernzucht. Oder doch nicht?
We can coexist in these pristine lands out here.
Die Natur und wir, das geht aneinander vorbei, sagt die kalifornische Austernfarmerin. Geht's noch, sagen die Umweltschützer. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Die Märkte spekulieren schon seit Tagen darauf, dass die Europäische Zentralbank wieder Staatsanleihen krisender Euroländer kauft. Auslöser war die Aussage von EZB-Chef Mario Draghi letzten Freitag, die Notenbank werde alles tun, um den Euro zu retten. Für heute erwartete man von Draghi konkrete Schritte. Aber die gab es nicht. Bei mir im Studio ist jetzt Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr. Heißt das, Draghi musste zurückrudern?
Genau genommen eigentlich nein. Mario Draghi hat ja vor einer Woche nicht versprochen, die EZB werde heute ein Programm präsentieren zum Kauf von Staatsanleihen für angeschlagene Staaten. Andere haben das so interpretiert. Heute verständigte sich die EZB einfach darauf, unter welchen Bedingungen ein solches Programm allenfalls gestartet werden könnte.
Und unter welchen Bedingungen könnte die EZB eingreifen?
Ja, die Bedingungen sind eben anders als in der Vergangenheit. Die EZB würde nur aktiv im Verbund mit einem der Rettungsschirme, zum Beispiel dem ESM. Konkret heißt das, Spanien, Italien müsste einen offiziellen Antrag an den Rettungsschirm stellen, dass der ESM dann direkt Staatsanleihen kaufen könnte. Und dem müssten alle Länder zustimmen, eben auch Deutschland. Und die Hilfe wäre auch an Bedingungen geknüpft. Und nur wenn diese Bedingungen dann erfüllt sind, dann würde auch die EZB mitmachen.
Wenn aber die EZB und der Rettungsfonds sich absprechen, verliert dann die Notenbank nicht ihre Unabhängigkeit?
Ja, ich würde sagen eher im Gegenteil, denn die EZB sagt ja, liebe Politiker, wenn ihr ein Kaufprogramm von Staatsanleihen wollt, dann wendet euch an den Rettungsschirm und eben nicht an die EZB, die gar nicht direkt intervenieren darf. Die EZB kann sich so auf ihren Auftrag konzentrieren, eben für mehr Preisstabilität sorgen und dafür sorgen, dass ihre Geldpolitik dann in den Euro-Ländern, in den jeweiligen Euro-Ländern der Eurozone ankommt und das eben unabhängig von Begehrlichkeiten der Politik.
Es ist kein Geheimnis, dass einige nördliche Euro-Länder, allen voran Deutschland, gegen die gezielten Käufe von Staatsanleihen sind. Ist es denkbar, dass Draghi diese Woche von Berlin zurückgepfiffen worden ist?
Es ist schon so ein breit angelegtes Programm zum Kauf von Staatsanleihen. Das kann nicht auf ungeteilte Zustimmung im EZB-Rat zählen. Das heißt eben, Deutschland hat hier Vorbehalte angemeldet. Draghi kommt aber Deutschland entgegen, indem er eben akzeptiert, dass ein Programm in jedem Fall an Auflagen an die Regierung gekoppelt ist. Und darum auch diese klare Botschaft, es führt kein Weg am europäischen Rettungsschirm vorbei. Wenn Deutschland, also dann auch der Bundestag, zustimmt einem solchen Rettungsprogramm im Rahmen des ESM, dann müsste auch der deutsche Vertreter in der EZB, Jens Weidmann, Ja sagen zu begleitenden Interventionen der EZB. Das ist wohl das Kalkül von EZB-Präsident Mario Draghi.
Aber zuerst muss das deutsche Verfassungsgericht im September diesen Rettungsschirm noch absegnen.
Genau, und das wird auch eine sehr wichtige Entscheidung sein. Mitte September stimmt das oberste Gericht dem ESM zu, dann steht gewissermaßen die Mechanik, die weitere Hilfe an angeschlagene Staaten gewährt werden kann. Die Euro-Krise natürlich ist dann nicht vom Tisch, auch nicht ausgestanden. Einfach die Mechanik steht und offen bleibt dann auch, ob die Mechanik in der Praxis wirklich sich bewährt.
Das heißt aber, es dauert auf jeden Fall noch Wochen, bis die EZB zusammen mit diesem ESM Staatsanleihen kaufen kann. Hat man denn diese Zeit in der aktuellen Krise überhaupt noch?
Ja, niemand kann eine Antwort darauf geben, das weiß wirklich niemand, das ist die ganz große Frage. Ein hektischer August, würde ich sagen, ist gleich wahrscheinlich wie ein ruhiger Monat. Entscheidend dürfte sein, ob Griechenland weiterkommt in ihren Bemühungen, den Sparkurs einzuhalten. Die Troika, die ja im Land ist, bei Laune zu behalten. Ist dem so, dann kann alles sehr rasch wieder kippen. Ist dem nicht so, dann kann alles rasch wieder kippen, möglicherweise auch ist das das Kalkül der EZB, dass man jetzt den August ein bisschen abwarten kann, weil der September dann hektisch werden könnte. Es steht der Entscheid zum ESM an, der Bericht der Troika. Es könnte durchaus sein, dass dann im September das nachzuholen ist, was heute die EZB nicht getan hat oder noch nicht getan hat.
Einschätzungen und Informationen von Charles Lieber waren das. Als Kofi Annan im Februar sein Amt als Syrien-Gesandter antrat, galt er als Hoffnungsträger. Der ehemalige UNO-Generalsekretär genießt weltweit einen exzellenten Ruf. Doch nun tritt er zurück, seine Mission ist gescheitert. Ich bin jetzt verbunden mit unserem UNO-Korrespondenten Fredrik Steiger. Wie begründet Kofi Annan seinen Abgang?
Kofi Annan hat eben in Genf gesagt, er als Friedensvermittler könne den Frieden noch so sehr wünschen. Das nütze nichts, wenn die Hauptakteure im Terrain, also in Syrien, den Frieden nicht wollten. Er hat dann damit natürlich primär die syrische Regierung gemeint, auch Russland, das nach wie vor klar hinter der syrischen Regierung steht, auch wenn er die beiden Akteure nicht genannt hat. Aber de facto ist es natürlich auch so, dass in den letzten zwei Wochen im Grunde genommen auch die USA und die Arabische Liga Kofi Annan die Unterstützung entzogen haben. Die USA haben klar gemacht, dass sie keine Chance mehr sehen, dass innerhalb der UNO eine Lösung zu finden sei, wegen der Blockadepolitik von Russland und China im Sicherheitsrat. Und die Arabische Liga hat auch klar gesagt, erstens, dass Diktator Assad weg muss, und zweitens, dass man nun neue Wege beschreiten müsse und nicht mehr auf die Vermittlung von Annan hauptsächlich setzen könne.
Rund ein halbes Jahr hat Annan versucht zu vermitteln. Hat seine Mission in Syrien überhaupt irgendetwas gebracht?
Man muss seine Mission und ihm selber zumindest zugute halten, dass damit die Diplomatie noch einmal eine Chance bekommen hat. Anfang dieses Jahres und im Frühjahr dieses Jahres. Annan hat seine Mission mit großem Engagement angetreten. Er ist öfters in die Region gereist. Er wurde von allen auch als Vermittler am Anfang respektiert, wurde von allen empfangen. Und sein Sechs-Punkte-Plan ist nach wie vor im Grunde der einzige Plan für eine diplomatische Lösung. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dieser Sechs-Punkte-Plan wurde nie wirklich durchgesetzt. Bereits Punkt 1, nämlich ein Waffenstillstand und auch der Rückzug von schweren Waffen aus den Bevölkerungszentren wurde nicht eingehalten, ganz zu schweigen von den übrigen Punkten, Freilassung politischer Gefangene, der politischen Gefangenen, Zugang für Journalisten, humanitäre Hilfe und so weiter. All das wurde ständig verletzt und das Ergebnis ist, dass man natürlich heute politisch, diplomatisch nicht weiter ist als beim Amtsantritt von Annan im Februar, bloß dass es inzwischen weit über 10.000 zusätzliche Tote gegeben hat.
Das heißt aber, die Diplomatie ist im Syrien-Konflikt endgültig am Ende.
Im Moment und nüchtern betrachtet ist das sicher so. Das ist nicht Kofi Annan anzulasten, sondern zwei Hauptproblemen. Zum ersten den totalen Unwillen des syrischen Regimes einzulenken und nachzugeben. Auch dem zunehmenden Unwillen der Teile, zumindest grosser Teile der syrischen Opposition, auf die Diplomatie zu setzen. Und dann das zweite Hauptproblem, die totale Gespaltenheit des UNO-Sicherheitsrates mit Russland und China, die immer noch das Regime stützen und deswegen auch keine Sanktionen zustande kamen, die dem Kofi Annan-Plan mehr Druck gemacht hätten. Es ist kein Wunder, dass jetzt UNO-Chef Ban Ki-moon, der ja nun einen Nachfolger für Kofi Annan suchen muss, zum einen mit größtem Bedauern über Annans Abgang informiert und zum Zweiten bereits sagt, jeder denkbare künftige Vermittler werde wenig Chancen haben, solange das mächtigste UNO-Gremium, der Sicherheitsrat, gespalten sei.
Fredrik Steiger, er ist unser UNO-Korrespondent. Der Aufstand gegen Syriens Präsident Assad war zumindest zu Beginn kaum religiös motiviert. Jetzt warnt UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, der Konflikt in Syrien könne zu einem religiös motivierten Bürgerkrieg ausarten. Und es mehren sich die Berichte, dass Dschihadisten, islamistische Gotteskrieger, in ihren Reihen kämpfen. Ich habe darüber mit Thomas Pierre gesprochen. Der belgische Islamwissenschaftler lehrt an der Universität von Edinburgh und ist auf die Rolle der Religionen in Syrien spezialisiert. Ich habe ihn zunächst gefragt, gibt es Zeichen für einen wachsenden Einfluss der Dschihadisten bei den Rebellen?
Well, there are increasingly visible. So we've seen growing number of groups with flags, I mean jihadist symbols.
Zumindest wird dieser Einfluss immer sichtbarer. Es gibt immer mehr Gruppen, die Flaggen oder sonstige Symbole des Dschihad, des Heiligen Krieges zeigen. Trotz ihrer Sichtbarkeit haben diese Gruppen aber keinen großen Einfluss, außer vielleicht vereinzelt auf lokaler Ebene. Ich würde die übrigen Oppositionsgruppen übrigens nicht als säkulär, also als weltlich bezeichnen, denn die syrische Gesellschaft als Ganzes ist sehr religiös.
Es gibt Berichte, Saudi-Arabien und einzelne Golfstaaten finanzierten islamistische Rebellen in Syrien. Das könnte die religiösen Spannungen noch zusätzlich verstärken.
It's debatable that Saudi Arabia is willing to fund extremist movements. We've seen in recent week that Saudi Arabia was, Saudi.
Es ist umstritten, ob Saudi-Arabien extremistische Gruppen finanziert. So unterstützt Saudi-Arabien zum Beispiel den ehemaligen syrischen General Manaf Atlas. Dieser General, der dem Assad-Regime den Rücken gekehrt hat, ist ein weltlicher Sunnit. Ich würde eher sagen, dass einzelne private Netzwerke in der Golfregion extremistische Gruppen unterstützen. Was hauptsächlich zur Radikalisierung beiträgt, das ist die zunehmende Brutalität, die blutige Repression. Und weil nur wenige Staaten die syrische Opposition offen unterstützen, suchen einzelne Gruppen Hilfe bei diesen privaten Netzwerken, in der Hoffnung, diese seien großzügiger als die Regierungen.
And so that's why some groups are turning to private networks whom they expect would be more generous with them.
Präsident Assad sagt ja, die Rebellen seien islamistische Extremisten und sie seien von der Al-Qaida infiltriert. Ist da was dran?
Präsident Assad bezeichnet die gesamte Opposition als extremistisch und diese Behauptung weise ich zurück.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass kaum ausländische Dschihadisten in Syrien kämpfen.
There are foreign jihadists, we know that, but again, it's an issue. This insurgency against the regime.
Es gibt sicher ausländische Dschihadisten, die in Syrien kämpfen, aber an diesem Aufstand sind Zehntausende beteiligt. Unter ihnen sind vielleicht mehrere hundert, höchstens ein paar tausend ausländische Kämpfer. Gemessen an der Gesamtzahl der Rebellen sind es wenige.
Several hundreds, maybe a few thousand foreign jihadists. So it's still, as I said, a very tiny proportion of the overall movement.
In Syriens Bevölkerung sind die Sunniten in der Mehrheit, kontrolliert wird das Land aber von einer alevitischen Minderheit. Außerdem leben verschiedene andere Minderheiten dort, Christen oder Drusen zum Beispiel. Gibt es in der Geschichte Syriens viele religiöse Konflikte?
There have been very serious tensions between this Alawi-dominated regime and the Sunni minority.
Es gab früher schon sehr ernsthafte Spannungen zwischen dem alawitisch dominierten Regime und sunnitischen Minderheiten, vor allem während den Aufständen islamistischer Gruppen in den frühen 80er Jahren. Was wir jetzt wieder beobachten, ist, ein großer Teil der Armeeführung und der Kampftruppen, die die Opposition bekämpfen, sind durch Alawiten kontrolliert.
Und die Rebellen sind in erster Linie Sunniten.
Zum größten Teil. Außer den Alawiten sind die religiösen Minderheiten in Syrien sehr klein. Christen machen vielleicht 5% der Bevölkerung aus. Drusen und Ismailiten gibt es noch weniger. Von daher liegt es auf der Hand, dass die Mehrheit der Rebellen Sunniten sind. Es ist aber schon so, dass viele Drusen und Christen das Regime zwar nicht unterstützen, aber Angst haben vor religiösen Spannungen und deshalb versuchen, sich aus dem Konflikt herauszuhalten.
UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon warnt, der Konflikt in Syrien könnte zu einem religiös motivierten Bürgerkrieg werden. Teilen Sie diese Sorge?
Was wir gegenwärtig beobachten, ist in vieler Hinsicht bereits ein religiöser Bürgerkrieg. Die syrische Armee führt sich nicht wie eine nationale Armee auf, sondern wie eine alevitische Miliz. Ihre Soldaten plündern Dörfer, entführen Menschen. Die religiöse Polarisierung hat bereits stattgefunden. Ich glaube, der religiös motivierte Bürgerkrieg ist bereits Teil der Realität.
Der Islamwissenschaftler Thomas Pierre ist auf die Rolle der Religionen in Syrien spezialisiert. Er lehrt an der Universität von Edinburgh. Überraschend wenige Islamisten, überraschend viele Mitglieder der bisherigen Regierung in den Schlüsselpositionen, das ist in groben Zügen das Profil der neuen Regierung Ägyptens. Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann hat sich Präsident Mursis Kabinett angeschaut.
Von 64 Wahlversprechen habe Mohamed Mursi gerade eins erfüllt, weniger achtlos fortgeworfener Müll in den Straßen. Eine vom neuen Präsidenten angeregte Aufklärungskampagne dafür habe begonnen, registriert der sogenannte Mursi-Meter. Die Website von liberalen Kritikern beobachtet seit Amtsantritt vor einem Monat die Performance des Muslimbruders. Die Liste ist lang, unterteilt in Kapitel wie Sicherheit, Energieversorgung, Ernährung. Überall warten gewaltige Aufgaben auf den Präsidenten, wenn er das wirtschaftlich angeschlagene 80-Millionen-Land am Nil nach 2 Jahren politischer Turbulenzen tatsächlich in eine stabilere Zukunft führen will. Immerhin scheint Mursis erste Regierung nun zu stehen. Der eben noch völlig unbekannte Wasserbauminister Hisham Kandil stellte als Mursis erster Premierminister sein Kabinett vor, jedenfalls in groben Zügen. «35 Minister insgesamt, 8 davon Staatsminister. Auf die Namen ging Kandil nicht ein. Laut der ägyptischen Nachrichtenagentur aber kommen nicht weniger als 7 von Kandils Ministern aus dem bisherigen, noch vom Militär ernannten Kabinett. Man kann das als Zeichen sehen, wie stark hinter den Kulissen die Armeeführung das Skript schreibt oder als Signal an die Öffentlichkeit, dass Ägypten trotz Wandel auf Stabilität setzt. Ein Schlüsselressort ist das mächtige Innenministerium. Das übernimmt gemäß den Angaben Neugeneral Gamal Adin, der es verstanden hat, in den Revolutionswirren sich den oppositionellen Muslimbrüdern anzunähern, mit dem Versprechen, den Sicherheitsapparat gründlich zu erneuern. Junta-Chef Feldmarschall Tantawi sitzt als Verteidigungsminister nun gleich direkt in Kandils Kabinett. So viel ist schon offiziell. Die Armee hat mit der Auflösung des Parlaments die gesetzgeberische Hoheit an sich gezogen. Sie kontrolliert überdies das Budget der Regierung, zumindest so lange, bis eine neue Verfassung geschrieben ist, welche das institutionelle Chaos im neuen Ägypten endlich beendet. Und sie will bis dann auch in anderen Schlüsselressorts ein Wort mitreden. Auch Finanzminister Said und Außenminister Amr sind Männer aus der alten Mannschaft. Die ultrakonservative salafistische Nur-Partei hätte dem Vernehmen nach das Umweltministerium erhalten sollen, dies aber als beleidigend zurückgewiesen. Sie geht nun offenbar leer aus. Die einflussreichen Portfolios Erziehung und Information behalten die Muslimbrüder gemäß eigenen Angaben sich selbst vor. Doch Muslime, Salafisten, Christen, gerade darum gehe es nicht, betonte Kandil heute. Seine Regierung sei nicht eine verschiedener Strömungen, sondern eine Regierung des Volks, immer mit den Zielen der Revolution vor Augen, Brot, Freiheit, soziale Gerechtigkeit und mit einer Priorität, dem Kampf gegen die Wirtschaftskrise. Was Kandils Regierung da zu leisten vermag, da gehen die Meinungen der Experten noch auseinander. Manche loben, dass ein Investitionsministerium geschaffen und mit einem ökonomischen Schwergewicht besetzt werde. Andere sehen zu wenig Wirtschaftskompetenz in Ägyptens erster ziviler Regierung und vor allem mit Hichem Kandil einen Chef ohne einschlägige Erfahrung.
Philipp Scholkmann. Es ist 18.25 Uhr, Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio und hier geht es weiter mit umstrittenen Schweizer Zügen, umstrittenen brasilianischen Politikern und umstrittenen kalifornischen Austern. Die Schweiz fährt Zug, immer lieber, immer mehr, nur nicht in den Süden, durch den Gotthard, da haben die Passagierzahlen in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Kein Wunder, vor allem die Cisalpino-Pannen haben den Ruf der Verbindung nach Italien geschadet. Nun werden die alten Cisalpino-Züge ersetzt. Die SBB lässt sich das 250 Millionen Franken kosten. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Für Bahnpassagiere am Gotthard hat der Tag heute Vormittag schlecht angefangen. 6 internationale Züge von der Schweiz nach Mailand via Gotthard erlitten Verspätungen von 47, 42, 29, 21 und 12 Minuten. 2 Züge fielen ganz aus, ein einziger Zug war pünktlich. Andreas Meyer ist CEO bei der SBB.
Das ist eine unschöne Situation und gerade deshalb haben wir uns entschieden, nach sorgfältiger Prüfung verschiedener Alternativen viel Geld in die Hand zu nehmen, um ein großes Problem auf dieser Nord-Süd-Achse zu lösen und so schnell wie möglich diese Cisalpini, die ETR 470, abzulösen.
Die ehemaligen Cisalpino-Züge vom Typ ETR 470 sind als Pannenzug berüchtigt und werden im Jahr 2014 aus dem Verkehr gezogen. An ihre Stelle treten neue Züge vom Typ ETR 610, dieselben, die bereits zwischen Genf und Mailand im Einsatz sind. Bestehende Züge ohne Kinderkrankheiten, verspricht Meyer.
Und vor allem sind sie international auch zugelassen. Wir müssen nicht über ein Jahr verlieren mit einer aufwendigen Ausschreibung, sodass die Qualität dann den Kunden möglichst schnell auch zur Verfügung stehen wird.
Bahnpassagiere beklagen seit Jahren eine Verschlechterung des Bahnangebots zwischen der Schweiz und Italien. Die italienischen S-Bahnen haben im überlasteten Bahnverkehrsknoten Mailand Vorrang vor den Schweizer Zügen. Da nützen die modernsten Kompositionen wenig. Stefan Pfuhl ist Leiter Fernverkehr bei der SBB.
Die Medaille besteht aus 2 Seiten. Die eine Seite ist der Zug. Die Thematik haben wir damit gelöst. Die zweite Seite der Medaille ist das Angebot der Fahrplan. Da sind wir in sehr, sehr engen Verbindungen mit der Trenitalia, aber auch der italienischen Infrastruktur.
Und er sei optimistisch, dass da eine Lösung zustande komme, meint Pfuhl. Das Interesse sei eben beiderseitig. Die Schweiz profitiere vom Interesse der italienischen Bahnen. Bis zur Weltausstellung an der Expo 2015 in Mailand ein gutes Angebot zu realisieren.
Auch die Italiener erkennen, wie wichtig durchaus ein Nord-Süd-Verkehr ist und die Qualität auch entscheidend ist für die Akzeptanz der Kunden. Wir haben mit den Italienern eine klare Vereinbarung getroffen, sowohl die Expo 2015 gut zu organisieren, auch in ihrem Interesse, zum anderen aber auch sicherzustellen, dass wenn unsere Kundinnen und Kunden nach Mailand kommen, fahren sie ja eigentlich mit italienischen Zügen weiter nach Florenz, nach Rom und nach Venedig. Und auch da profitiert Trenitalia sehr stark davon und von daher ist das Interesse eigentlich beidseits sehr, sehr groß.
Der heute bekanntgegebene Kauf der 8 ETR 610-Kompositionen ist dabei nur eine Übergangsmaßnahme, denn die Beschaffung der definitiven Gotthard-Hochgeschwindigkeitszüge wurde dieses Jahr ausgeschrieben und diese Züge gehen erst im Jahr 2020 in Betrieb. Bahnchef Andreas Meyer.
Die Zielzeit vereinbart auch mit unseren italienischen Kollegen ist unter 3 Stunden.
Und erst wenn es soweit sein wird, dann kommt der Big Bang im Personenverkehr am Gotthard. 5 von 6 Reisenden am Gotthard benutzen heute das Auto. Und nach der Eröffnung des Basistunnels soll die Zahl der Bahnreisenden am Gotthard verdoppelt werden.
In Brasilien beginnt heute vor dem obersten Gericht ein Verfahren, das die Medien als Jahrhundertprozess bezeichnen. Angeklagt sind 38 einflussreiche Politiker. Ihnen wirft die Anklage Korruption und Stimmenkauf vor. Auf der Anklagebank sitzt aber auch eine politische Kultur, Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Die Anklage lautet auf Korruption und Veruntreuung öffentlicher Gelder. 7 Jahre haben die Staatsanwälte gebraucht, um die Beweise zusammenzutragen. So lange, dass sich der Skandal aus dem Jahr 2005 längst aus den Köpfen der Brasilianer verflüchtigt hat. Nun ruft der Prozess in Brasilia die unlauteren Praktiken der Politiker ins Bewusstsein zurück. Zu einem für die regierende Arbeiterpartei höchst ungelegenen Zeitpunkt. In 2 Monaten finden die Kommunalwahlen statt. Sie sind eine Vorentscheidung darüber, ob die Arbeiterpartei 2014 bei den nächsten Gesamtwahlen ihre Macht verteidigen kann. Ob der Jahrhundertprozess zu Verurteilungen führen wird, ist offen. Ein Signal, ein positives Signal, ist er so oder so. Korruption ist in der brasilianischen Politik so stark verbreitet, weil sie in der Regel Straflosigkeit genießt. Als der Skandal platzte, war die Ikone Lula da Silva an der Macht. Dessen rechte Hand, der Kabinettschef, hatte ein System ausgeheckt, um der Regierung bei wichtigen Abstimmungen im Parlament die Mehrheit zu sichern. Einzelnen Abgeordneten ließ er monatlich umgerechnet 20.000 Franken überweisen. Geld, das aus Staatsbetrieben abgezweigt wurde. Lula selbst ist nicht angeklagt. Er behauptet, seine engsten Vertrauten hätten ihn hinters Licht geführt. Wie ambivalent das Verhältnis der Brasilianer zur Korruption ist, das zeigte sich, als sie Lula kurz nach dem Skandal mit deutlicher Mehrheit für eine 2. Amtszeit wählten. Schaden hat hingegen die Arbeiterpartei genommen. Lange Zeit hat es in ihrem Schoß keine Korruption gegeben. Um diesen Ethikbonus ist es nun geschehen. Lulas politische Ziehtochter und amtierende Präsidentin Dilma Rousseff hat das begriffen. In ihrem ersten Amtsjahr warf sie wegen Korruption 6 ihrer Minister aus dem Kabinett. Und trotzdem bleibt vieles widersprüchlich. Eine Staatsreform, mit der der Korruption der Riegel zu schieben wäre, packt auch Dilma Rousseff nicht an. Jedenfalls werden die meisten Milliardenaufträge für die nächsten Fußball-WM zwischen der Regierung und Baukonsortien direkt ausgehandelt, ganz ohne öffentliche Ausschreibung und Transparenz.
Ulrich Achermann. Natur oder Geschäft? Diese Frage muss die Regierung von US-Präsident Obama in nächster Zeit gleich mehrfach beantworten. Es geht um eine umstrittene Ölpipeline von Kanada an den Golf von Mexiko, um Bohrbewilligungen in Alaska, um Bergbauprojekte in der Nähe der großen Canyons und um eine Austernfarm in Kalifornien. Die liegt mitten in einem Gebiet, das schon vor Jahrzehnten als Wildnis ausgezont wurde. Ende November läuft die Pacht aus, 30 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Das sind zwar wenige, die Austernfarm zeigt aber exemplarisch das Dilemma zwischen dem Schutz der Natur und dem Schutz von Arbeitsplätzen. Aus Kalifornien, Max Ackermann.
Wenn die Sonne scheint an der Drake's Bay und es für einmal windstill ist hier draußen an der nordkalifornischen Pazifikküste, dann gehört der Arbeitsplatz von Pancho Martinez sicher zu den schöneren, den diese Welt zu bieten hat.
Estamos separando todas las medidas.
Der Gastarbeiter aus Mexiko sortiert Austern auf dem Gelände der Drake's Bay Oyster Company, mitten in fast unberührter Natur. In seinem Rücken das seegrasbedeckte Brackwassergebiet, vor ihm Wasserstraßen, die sich Richtung offenes Meer schlängeln. Hier werden seit fast 100 Jahren Austern gezüchtet, etwa 250 Tonnen pro Jahr, rund die Hälfte der kalifornischen Produktion.
So what happens here now, this process that we started to talk about, is
Farmmanagerin Jenny Cummings erklärt mir den arbeitsintensiven Zuchtprozess. Fast 2 Jahre dauert es von der Larve bis zur essbaren Delikatesse und immer wieder müssen die heranwachsenden Austern umgeschichtet, zu den künstlichen Austernriffs hinausgefahren und wieder an Land geholt werden. Es sind standortfremde Muscheltiere, die ohne intensive Pflege des Menschen hier nicht überleben würden. Aber dennoch sei die Zucht naturnah und umweltfreundlich, betont Ginny. Umweltschützer bestreiten dies vehement. Die Austernzucht mit ihren mehreren tausend Bootsfahrten pro Jahr, mit Kunststoffabfällen und Kundenverkehr sei alles andere als umweltfreundlich. Aber das sei gar nicht der Punkt, sagt Gordon Bennett von der Umweltorganisation Save Our Seashore. Dieses Gebiet hier sei vor Jahrzehnten schon dem amerikanischen Volk versprochen worden, als Oase der Ruhe, als ein kleiner Fleck unberührter Natur.
There's a place for everything, and this place out here was promised to the American people as a sanctuary, a place to go where there's peace and quiet, where you can listen to the birds, you can watch the seals, and that's very restful and very quieting for me.
Bennett hat recht. Schon 1964 schuf das US-Parlament die rechtliche Voraussetzung, um ökologisch besonders wertvolle Gebiete absolut schützen zu können. 1976 wurde die knapp 900 Hektar große Lagune an der Drake's Bay zur potenziellen Wildnis erklärt. Als einziges Gebiet an der ganzen Pazifikküste, betont Amy Trainer vom Umweltaktionskomitee West Marin.
Drake's Estero is the only congressionally designated wilderness area on the entire West Coast from Alaska down to Baja. It is a promise and we're here to defend it.
Zahlreiche Bauten wurden bereits entfernt. Die letzte vom Mensch geschaffene Struktur ist jetzt noch die Austernfarm. Die hat 1972 noch einmal einen Pachtvertrag über 40 Jahre erhalten. Ende November läuft er aus. Das wussten die jetzigen Besitzer, als sie vor 7 Jahren die Pacht übernommen hatten. Jetzt aber ziehen sie alle Register, um eine Verlängerung zu erhalten.
We as fifth generation agriculturalists out here.
Seit 5 Generationen bearbeitet ihre Familie hier Land und jetzt eben auch das Wasser, betont Ginny Cummings. Deshalb wisse sie, dass Agrarwirtschaft und Natur sehr gut miteinander leben können. Aber eben nicht ausgerechnet in einem Gebiet mit der allerhöchsten Schutzstufe, die es gibt, entgegnet Amy Trainer. Wenn hier das Gesetz verwässert werde, sei das ein schreckliches Signal.
This would be a terrible precedent. Whether it's oysters or oil in the Arctic National Wildlife Refuge, it's the same policy concept.
Denn ob bescheidene Austernfarm in der Drake's Bay oder gewaltige Ölbohrungen im Naturschutzgebiet von Alaska, der Grundkonflikt sei immer der gleiche. Wirtschaftsinteressen versus Naturschutz. Und allzu oft verliere die Natur. Das habe sich auch in der Amtszeit von Präsident Obama nicht geändert.
In the face of climate change, perpetually polluted waters in all of our rivers, it's unacceptable that these tough decisions that affect our collective public health haven't been addressed.
Trotz dramatischem Klimawandel, trotz massiver Gewässerverschmutzung drücke sich der Präsident um klare Entscheidungen zugunsten des Umweltschutzes. In der gegenwärtigen Wirtschaftskrise sei mit Umweltschutz eben keine Wahl zu gewinnen, versucht Umweltaktivist Tom Beatty, die Passivität seines einstigen Lieblingspolitikers zu erklären. Hoffentlich werde Präsident Obama in einer zweiten Amtszeit etwas mutiger.
I'm only hoping that in his second term, because I will again support him, but in his second term that he, not having to worry about re-election, that he will come in stronger and harder on environmental issues than he did.
Den Streit die Austernfarm muss die Regierung Obama bis zum 20. November entscheiden. Das ist praktischerweise erst nach den Präsidents- und Parlamentswahlen. Gewinnen dort die Republikaner, bleibt die Austernfarm wohl stehen. Gewinnen Präsident Obama und die Demokraten, ist der Ausgang mindestens offen.
Das war Max Ackermann aus Kalifornien. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Jan Gröbler, am Mikrofon Roman Fillinger. Das Echo der Zeit gibt es noch einmal live um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 unter DRS Musikwelle oder rund um die Uhr auf drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.